Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. So haben wir gesungen und möge das auch heute unser Bekenntnis und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Unser heutiges Predigtthema hat schon Günther angesprochen und erwähnt, passt zwar nicht zum Palmsonntag, den die Christenheit ja heute feiert, aber es ist eines der wichtigsten Themen der Heils- und Menschheitsgeschichte überhaupt. Das Thema heißt nämlich Jesus Christus gekreuzigt und begraben. Jesus Christus gekreuzigt und begraben. Der Text der Bibel, den wir heute miteinander lesen und bedenken wollen, der führt uns Schritt für Schritt einerseits zum Höhepunkt und zugleich zum Tiefpunkt des irdischen Lebens Jesu. Er führt uns nämlich einerseits zum Kreuz und andererseits führt er uns zum Grab. Es geht für Jesus nicht auf die Showbühne, so nach dem Motto, Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Das war die eine Seite. Sondern es geht für ihn ans Kreuz und in den Tod. Kreuzige ihn. Das klingt in den Ohren in diesem Bibeltext. Dieses Thema ist bereits den Kirchenvätern, wie wir sie nennen, oder schon den Aposteln besser gesagt, so wichtig gewesen, dass es in das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis aufgenommen wurde und dort seinen Niederschlag gefunden hat. Wenn der Apostel Paulus zum Beispiel von dem Evangelium spricht, dann sagt er, ich habe euch das überliefert oder weitergegeben, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus geboren wurde, dass er gelebt hat, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tage auferstanden ist und gesehen worden ist von vielen, vielen Zeugen. Im Glaubensbekenntnis, übrigens haben wir das auch in unseren Liederbüchern, da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann kommt diese große Christologie des Apostels Paulus, aufgeschlüsselt mit den Worten, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des allmächtigen Gottes und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Komprimiert zusammen, ja, wie sagt man heute in der EDV, in einem PDF-Format, ganz klein, aber eindeutig und unmissverständlich zusammengefasst, was von Jesus Christus wichtig ist. Diese Wegstrecke Jesu beschreiben schon die Propheten des Alten Testaments, da besonders der Prophet Jesaja und natürlich auch die Psalmen. Und im Neuen Testament erklären und interpretieren die Apostel die Berichte der Evangelien. In meiner Predigt möchte ich heute, oder für meine Predigt habe ich heute, vier Gegenstände unter Anführungszeichen aus dem Text herausgegriffen, die uns zum Verständnis des Geschehens ein bisschen helfen sollen. Ich habe diese vier Gegenstände auch gebastelt. Sie erheben nicht den Anspruch auf Identität oder Vollständigkeit, aber sie sollen uns ein bisschen zeigen und deutlich machen, was der Evangelist Markus in seinem Evangelium über dieses Thema Jesus Christus gekreuzigt und begraben zu sagen hat. Ich habe Günther gebeten, den Text, der uns vorgegeben ist, immer so stückweise vorzulesen. Und wir werden ihn auch vorne an der Wand sehen und ihn mitverfolgen und mitlesen können. Und dann möchte ich aus diesem gelesenen Text solch ein Merkmal herausgreifen und uns ein bisschen hineinführen in die Bedeutung dieser Aussagen. Ich bitte jetzt Günther, den ersten Abschnitt vorzulesen. Bitte.
Aus Markus 15, die Verse 16 bis 20. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an.
In den vergangenen Sonntagen haben wir Jesus begleitet auf seiner sogenannten letzten Wegstrecke hindurch, durch die Feier des Passa und des Abendmahls, hinunter ins Kidrontal und hinüber über den Bach in den Garten Gethsemane, unter die uralten Ölbäume, die damals noch in rauer Menge vorhanden waren, heute nur mehr einige stehen, die schon fast 2000 Jahre alt sind. Wir haben ihn begleitet hinein in dieses innige Gebet mit seinem Vater. Wir haben gesehen, wie er verhaftet wurde, wie er am späten Nachmittag ins Gefängnis, in den sogenannten Palast des Hohen Priesters geführt wurde, wie er dort einige Male verhört wurde, die Nacht dort zubrachte, am Morgen bei Sonnenaufgang wieder verhört wurde und wie er dann schließlich dem damaligen Prokurator Pontius Pilatus vorgeführt wurde in der sogenannten Burg Antonia, im Prätorium, also im Gerichtsgebäude seines Amtssitzes in Jerusalem. Nachdem er, dieser Pontius Pilatus, Jesus in Anwesenheit der ganzen religiösen und teilweise auch politischen Führerschaft des jüdischen Volkes in einem öffentlichen Prozess unterzogen hat und ihm viele Fragen gestellt hat, die eine hauptsächliche Frage war: Bist du der König der Juden? Und Jesus beantwortet dies nicht mehr außer mit den Worten: Du sagst es, ich bin's, in Klammer. Fragt er: Was soll ich denn machen? Soll ich ihn losgeben? Ich finde nämlich keine Schuld zum Todesurteil und zur Kreuzigung an ihm. Oder wollt ihr eventuell sogar den Mörder Barabbas loshaben als Amnestie zum Pessachfest? Und aufgestachelt und hochgetrieben antwortet oder schreit die ganze Menge: Kreuzige ihn. Und schließlich gibt Pilatus dem Druck des Volkes nach. Es war also eine demokratische Entscheidung. Und er sagt: Nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Einem römischen Ritual folgend schreibt der Evangelist Markus, dass Jesus von den Soldaten in Empfang genommen wurde, von der Abteilung, die die Hinrichtung vollführen sollte. Und sie nahmen ihn mit, sie entkleideten ihn, sie zogen ihm einen Purpurmantel an und sie flochten einen Kranz oder eine Krone aus Dornen und sie setzten ihm diese Krone auf. Und dann begann eine Prozedur der sogenannten Huldigung an den sogenannten König der Juden. Ja, sie haben ihn nicht mit Parfüm übergossen, sondern die Bibel berichtet, sie spien ihn an, sie spuckten ihn an und sie sagten höhnisch und spottend, gegrüßet seist du, der König der Juden. Und schlugen ihn mit einem Rohr, das sie wie ein Zepter benutzten. Das war damals die Würde des Königs. Sie schlugen ihn auf das Haupt, so berichtet uns der Evangelist Markus. Das war das, was wir in diesem ersten Abschnitt über die Kreuzigung Jesu gelesen haben. Es wird gleich klappen, das hat gestern auch geklappt. Ich habe als erstes Symbol die Dornenkrone ausgewählt. Die Dornenkrone ist nur ein Ausdruck der abfälligen und spöttischen Verhöhnung Jesu. Sowohl der Purpurmantel als auch das Rohr, das als Zepter dienen sollte, mit dem Jesus aber schließlich auf das Haupt und den Kopf geschlagen wurde, und die hämischen Worte, sei gegrüßt, der König der Juden, drücken die Situation und Atmosphäre aus, die damals im Prätorium in der Burg Antonia wohl geherrscht hat. Jesus, gekreuzigt und begraben. In dieser ersten Szene sehe ich Jesus als den Menschen und als das Lamm Gottes. Als ihn, der unsere, der deine und meine, der unsere Schuld auf sich nahm und sich ans Kreuz schlagen ließ. Im Alten Testament finden wir den Hinweis auf dieses Ereignis, das sich hier erfüllt, und zwar im Buch des Propheten Jesaja. Ich lese dort die Verse aus Kapitel 53, ab Vers 3 bis Vers 5. Er, nämlich, von dem hier die Rede ist, war der Allerverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und jetzt kommt's. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus, der Mensch und das Lamm Gottes. Ihr Lieben, es ist für mich in der Vorbereitung dieser Predigt wieder neu bewusst geworden, wie sehr dieses Wort Lamm und Mensch seinen Niederschlag findet im Neuen Testament bis hin zur Offenbarung, zum allerletzten Buch der Bibel. Ich erinnere an einige Dinge, die Johannes in der Offenbarung aufführt. Er sagt zum Beispiel, da ist eine Buchrolle, nachzulesen, Offenbarung 7, glaube ich. Da ist eine Buchrolle und die ist versiegelt mit 7 Siegeln. Und ein Siegel bedeutet unaufbrechbar. Und wenn es sogar 7 davon sind, dann sagt Johannes, es war niemand gefunden auf der Erde, unter der Erde, im Himmel, der diese Siegel aufbrechen durfte und konnte. Und dann sagt er, da kam ein Lamm in den Blick in meiner Offenbarung. Und dieses Lamm war würdig, die Siegel des Buches aufzutun. Dieser Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, hat am Anfang seines Evangeliums in Kapitel 1, Vers 29 bereits dieses Lamm erwähnt, Jahrzehnte zuvor, als Jesus zu seiner Taufe kam oder zur Taufe des Johannes kam, da deutete dieser hin, und ihr kennt wahrscheinlich alle dieses bekannte Bild, ich denke von Dürer ist es, mit dem langen Finger, den Johannes ausgestreckt auf einen hinhält und zeigt und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und dieses Lamm schließt letztlich auch die Weltgeschichte ab. In Offenbarung Kapitel 22, 1 bis 3 steht, ich sah einen weißen Thron, ich sah einen großen Thron, das ist der Thron im Himmel, der Thron Gottes und der Thron des Lammes. Der Gedanke und der Begriff des Opfers, von dem Markus hier in seinem Evangelium so eindringlich und eindrücklich berichtet, ist immer präsent. Und damit ist immer präsent, bis hinein in alle Ewigkeit, warum wir eigentlich Menschen sind, die Gott für seine Gnade danken können. Er trug unsere Schuld und Sünde. Er nahm auf sich unsere Missetat, hat schon Jesaja gesagt. Und wenn wir Jesus begegnen werden, dann werden wir ihm nicht nur als König aller Könige begegnen, sondern auch als dem Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Nimm die Dornenkrone und die Bedeutung oder die Andeutung, die ich damit ausdrücken wollte, mit hinein in dein Leben. Jesus trug auch deine Schuld und Sünde. Und jeder, sagt uns die Bibel, der seine Schuld und Sünde bekennt, den befreit er. Dem vergibt er, den wäscht er rein und seine Gnade ist es, die er am Kreuz und durch sein Leiden erworben hat, die uns mit hineinnimmt in seine Familie und in die Ewigkeit. Die Dornenkrone, sie sagt uns, Jesus ist der Mensch und das Lamm Gottes. Wir lesen den zweiten Abschnitt.
Markus 15, Abvers 20. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen? Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.
Eine Vielzahl von Aktionen unter Anführungszeichen wird von Markus in diesem nächsten Abschnitt seines Evangeliums berichtet. Aktionen unter Anführungszeichen, wie ich schon sagte, die sich unter dem Kreuz während der Kreuzigung Jesu zutrugen. Ich empfehle euch, lest diese Abschnitte zu Hause in dieser Woche immer wieder einmal durch und lasst sie zu euren Herzen sprechen. Aber auch hier habe ich aus dieser Vielzahl von Dingen, die uns Markus berichtet, etwas herausgegriffen, was mich zu der zweiten Überschrift führt, nämlich Jesus, König und Sohn Gottes. Ich habe euch etwas gebastelt, was ich mich fast gar nicht herzeigen traue, denn was da drauf steht, ist in deutscher Sprache geschrieben, damit wir es lesen können, also in lateinischer Schrift. Ursprünglich war das, was darauf stand, wie ein eingeschobener Vers aus dem Johannesevangelium aussagt, in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Sprache geschrieben. Der lateinischen Sprache bin ich mächtig in dem Sinn, dass ich die lateinischen Buchstaben schreiben kann, aber der hebräischen Sprache bin ich nicht mächtig und ihr würdet die hebräischen Buchstaben auch gar nicht lesen können und wahrscheinlich ebenso nicht die Buchstaben der griechischen Sprache. Und deshalb habe ich mir erlaubt, etwas aufzuschreiben, was diese drei Sprachen in einem Ausdruck, nämlich in der sogenannten deutschen Lautschrift, veranschaulicht. Übrigens, wenn hier geschrieben steht, dass Pilatus diese Aufschrift und diese Schrifttafel oder diesen Titulus Crucis, wie es eigentlich heißt, in drei Sprachen schreiben ließ, denkt daran, bis heute werden alle Straßennamen, alle Verkehrsschilder, alles, was öffentlich wichtig und notwendig ist, in drei Sprachen geschrieben. In drei Sprachen. In Israel. Zuerst Hebräisch, dann Arabisch und dann Englisch. Also die Sprachen haben sich ein bisschen verändert. Aber bis heute werdet ihr jedes Straßenschild in drei Sprachen finden und jedes Verkehrsschild. Diese Schrifttafel mag vielleicht ungefähr so ausgesehen haben. Ich sagte schon, ich habe sie gebastelt und in drei Sprachen versucht, in deutscher Lautschrift zu schreiben. Aber bevor ich euch das noch zeige, zwei kleine Hinweise. Markus berichtet in Vers 25, in Vers 33, in Vers 34 und 37 etwas über die Zeit der Kreuzigung Jesu. Er sagt, als sie ihn kreuzigten, war es um die dritte Stunde, so übersetzt Luther. Die dritte Stunde nach unserer Zeitrechnung ist 9 Uhr vormittags. Da wurde Jesus gekreuzigt. Da geschah der Anfang der Kreuzigung. Dann lesen wir, dass um die sechste Stunde, das ist um 12 Uhr mittags, eine Finsternis ausbrach über den ganzen Landesabschnitt, wo die Kreuzigung stattfand, so nimmt man an. Und dann, als Jesus laut ausrief, und wahrscheinlich sein letzter Ausruf nach dem Johannesevangelium war der Ausruf, es ist vollbracht. Da passierte etwas, was ich euch anschließend noch zeigen möchte, aber da hörte die Finsternis auf. Von der dritten Stunde an bis zur neunten Stunde an, also von 9 Uhr vormittags bis um 15 Uhr nachmittags, dauerte das Leiden und die Kreuzigung Jesu Christi, bis er dann ausrief, es ist vollbracht. Das war die Opferung des Gotteslammes, das uns durch die Dornenkrone angedeutet wird. Interessant ist, dass dies exakt die jüdische Opferzeit markiert, die täglich im Tempel stattfand. Die Priester kamen in den Tempel, vor allem in den Vorhof, wo der große Opferaltar stand. Und dann kamen all die, die ihre Opfer darbringen wollten. Und dort wurden die Tiere geschlachtet, beginnend um 9 Uhr vormittags und endend um 3 Uhr nachmittags. Da brannte das Opfer im Tempel. Und es ist sicher anzunehmen, dass auch an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, am Kreuz auf Golgatha draußen vor der Stadt, auf der sogenannten Schädelstätte, im Tempel immer noch die Opfer des Alten Testaments dargebracht wurden. Und für mich ist so interessant, ihr Lieben, dass der Hebräerbrief, der ja viele dieser alttestamentlichen Opfer und Tempelriten erklärt, sagt, Jesus Christus ist nicht in das Heiligtum oder Allerheiligste oder in das Opfer eingegangen, wie es Menschen dazu bringen pflegen. Nämlich nicht durch der Kälber und Böcke Blut hat er sein Opfer dargebracht, sondern er hat sich selbst zum Opfer dargebracht. Und exakt zu der Zeit, als im Tempel noch die Opfer des Alten Testaments dargebracht wurden, starb Jesus Christus und markierte, möchte ich sagen, damit das Ende der Opferzeit des Alten Testaments. Denn er ist ein für allemal geopfert worden und braucht es nie mehr zu wiederholen. Interessant ist auch noch für mich ein zweites Merkmal, dass Lukas, das während der Opferzeit zum Ausdruck kommt. Markus berichtet, dass diese Zeit eine Finsternis stattfand. Eine Finsternis. Sicher keine Sonnenfinsternis, aber bemerkenswert. Und ich habe bei einem Übersetzer bzw. Ausleger nachgelesen, der schreibt Folgendes. Nehmt es mit. Als Jesus geboren wurde, war die finstere Nacht taghell. Da erschienen die Engel am Himmel über Bethlehem. Und von den Hirten wird gesagt, es umleuchtete sie plötzlich ein Licht vom Himmel. Und sie fürchteten sich sehr. Also als Jesus geboren wurde, war die finstere Nacht taghell. Und als Jesus starb, war der helle Tag um 12 Uhr mittags finsterste Nacht. Und er sagt, dort wo sich das Licht der Welt zurückzieht und weggeht, dort kann es nur mehr Finsternis geben. Eine Aussage, die sicher zu bedenken ist. Wenn es Licht werden soll in unserem Leben, dann brauchen wir Jesus. Und wo wir ihn wegschicken und wo wir ihn auslöschen, dort wird es finster, wie bei Judas, als er hinausging in die Nacht. Zwei Bemerkungen nur am Rande. Übrigens, diese Stunden, die dritte Stunde am Morgen, Und die neunte Stunde am Nachmittag markiert auch die jüdische Gebetszeit im Tempel. Lest mal nach in Apostelgeschichte, Kapitel 2, 15 und Kapitel 3, Vers 1. Als die Jünger zu Pfingsten zusammenkamen und der Heilige Geist auf sie herabkam, da sprachen sie in vielen Sprachen. Und einige, die spotteten über sie, genauso wie damals über Jesus. Und was sagten sie? Die haben ein wenig zu viel erwischt. Die sind betrunken. Da ist nichts vom Geist Gottes, deshalb reden sie so wirr durcheinander. Und dann steht Petrus auf und sagt, nein, nein, Leute, so ist das nicht. Denn es ist erst die dritte Stunde am Tag. Das heißt, als die Jünger damals zusammenkamen, kamen sie um 9 Uhr zusammen. Eine lustige Bemerkung. Wir haben unseren Gottesdienst jahrzehntelang um 9 Uhr begonnen. Jetzt beginnen wir ihn um 9:30, aber das macht auch nichts. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen. Aber 9 Uhr war so eine markante Zeit. Und als Petrus und Johannes in den Tempel gingen und dort den Gelähmten vor der schönen Pforte trafen und ihm aufhalfen, da steht, dass sie zum Gebet gingen um die 9. Stunde. Das heißt, am Anfang steht die 3. Stunde und am Ende die 9. Stunde. Das nur nebenbei. Also, die Tafel. Da steht so einiges drauf. Vielleicht könnt ihr es lesen, vielleicht auch nicht. Ich kenne es mal hierher. Dann kann man es wenigstens sehen. Pilatus setzte eine Tafel oben drüber. Und er schrieb in 3 verschiedenen Sprachen etwas darauf, was die Schuld ausdrückte, warum dieser Mann am Kreuz hing. Er schrieb in hebräischer Sprache, das war die Landessprache. Er schrieb in lateinischer Sprache, das war die Amtssprache. Und er schrieb in griechischer Sprache, das war die Weltsprache. Er schrieb etwas darauf, wovon Bibelausleger meinen, dass es sehr interessant ist. Nämlich, er schrieb in hebräischer Sprache darauf, ich habe es hier oben versucht hinzuschreiben, Jeshua, das ist Jesus, Hanotzri, also aus Nazareth oder der Nazaräer, Wu oder We Melech, das heißt so viel, und der König, Ha Jehudim, der Juden oder der Judäer. Und abgekürzt, wenn man wirklich meint, dass die Tafel mit Abkürzungen gearbeitet wurde, sind hier 4 Buchstaben markiert, die auch in hebräischer Sprache, ich habe es in Deutsch geschrieben, genau das sogenannte Tetragramm von Gott, von dem Gottesnamen Jehova ausdrücken. Und damit etwas zum Ausdruck bringen, dass dieser Jesus, der Nazarener, der König der Juden, nicht nur irgendwer ist, sondern der von Gott Gesandte. Und das hat ja später der Hauptmann, so berichtet Markus, auch erkannt, als er starb. Dieser, so sagt der Römer, und das ist das erste Christusbekenntnis, dieser ist Gottes Sohn gewesen, wirklich, echt und wahr. Und wenn das dieser Gottesname war, der da drauf stand, JHWH, dann ist es auch verständlich, dass sich die hohen Priester dermaßen aufgeregt haben bei Pilatus und haben gesagt, hey, das darfst du nicht schreiben. Du musst hinschreiben, er hat das gesagt, dass er das ist, obwohl es gar nicht ist. Denn dieser Name war für sie so heilig, dass er überhaupt nicht ausgesprochen wurde. Die lateinische Aufschrift, die kennen wir vielleicht etwas besser, über mancher Kreuzesaufschrift, die heißt Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Das Inri ist uns vielleicht bekannt von Kreuzesdarstellungen und heißt nichts anderes als das erste, nämlich Jesus der Nazarener, der König der Juden. Und dann kommt die griechische Aufschrift. Bitte nehmt die nicht wörtlich, denn da gibt es verschiedene Meinungen der Forscher und Ausleger. Aber heißen tut das, was hier steht, Jesus Nazoraios Basileus Joudaios, was so viel heißt, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Man hat daraus das Christus-Monogramm gemacht, das es auch bei uns noch manchmal gibt, nämlich das JHSH und das Kreuz dazwischen, das haben wir weggelassen. Das heißt so viel Jesus, unser Herr und Retter, Jesus Hominum Salvator, JHS. Was will ich damit sagen? Ein römischer Offizier, der eigentlich sehr wenig mit Christus und mit den Juden auf sich hatte, er hat sich zwar mit ihnen immer gut arrangiert, wie das heute die Politiker mit dem Volk oft machen, um wieder gewählt zu werden, um nicht aus der Reihe zu kommen, aber er hat sich eigentlich darum wenig gekümmert. Und als ihm die hohen Priester gesagt haben, hey, das darfst du nicht schreiben, da hat er etwas ausgedrückt, das ist in die lateinische Sprache eingegangen. Liebe Leute, das habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist das fast das Einzige, was ich mir aus dem Lateinunterricht gemerkt habe. Pilatus hat gesagt, quod scripsi scripsi. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und damit hat er ausgedrückt, wer hier stirbt. Hier stirbt nicht irgendjemand, sondern hier stirbt der König aller Könige. Hier stirbt einerseits das Lamm, aber andererseits auch der Sohn Gottes, wie es schließlich der Hauptmann zum Ausdruck bringt. Der dritte Gedanke, Günther, bitte. Ein Vers.
Der Vers 18. Und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig.
Das war noch nicht.
Vers 18.
38.
38, Entschuldigung, dann falsch rüber. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten.
Danke. Entweder habe ich es falsch aufgeschrieben oder es ist was anderes daneben gegangen. Ein drittes Utensil oder einen dritten Gegenstand, den ich euch mitgebracht habe, ist ein Vorhang. Und die Hausfrauen, die kennen die Vorhänge vom Waschen und vom Bügeln und vom Aufhängen. Dieser Vorhang, von dem hier die Rede ist, der zerrissen ist, von oben an nach unten aus,